Und das bietet dann zum Beispiel eine Möglichkeit, irgendwie nebenbei auch die neuesten Windows-Spiele irgendwie zu daddeln und trotzdem einen Mac zu haben. Also ich denke auch insgesamt sehe ich das Risiko nicht so, weil ich glaube, dass auch bei Apple irgendwie sozusagen die Zukunftsvision nicht darin liegt, irgendwie Software zu verkaufen, sondern Hardware zu verkaufen. Das ist ja eine Tendenz, die auch in vielen anderen Bereichen irgendwie sozusagen eine Renaissance erlebt. Also es war ganz früher mal so, und ist dann zwischenzeitlich auch gerade durch sowas wie Microsoft, die dann nur Software verkauft haben, wieder zurückgerutscht, dass man dachte, Software ist das große Geschäft und Hardware gar nicht so. Extremes Beispiel, nein, die kann man nicht sagen, lasse ich weg. Drucker wollte ich eigentlich sagen, aber die verkaufen ja einfach nur wieder neue Drucker, weil die ja so dann irgendwann nicht mehr funktionieren, wenn sie genug gedruckt haben. Naja, ist egal. Jedenfalls glaube ich, dass das Konzept dahinter dann einfach ist, dass sie Hardware verkaufen wollen und sagen einfach im Endeffekt, ob da jetzt macOS draufläuft oder Windows, ist uns egal.
Nee, das glaube ich nicht.
Das glaubst
Also
du nicht?
die verkaufen ja schon irgendwie was Gemeinsames sozusagen. Also einen iPod kaufe ich mir ja nicht wegen der Hardware, sondern weil das Benutzerinterface auch gut ist und das Ding an sich genau das macht, was ich von so einem MP3-Player erwarte.
Genau, aber das ist ja, ich denke, wenn du es so siehst, dann, wenn du sagst, das ist der Bundle, dann
Ja.
würden sie sich ja doch eigentlich schaden damit, wenn das so wäre.
Das glaube ich
Weil
nicht.
dann, sie öffnen ja selber als eine Firma, dass man Alternativbetriebssysteme auf ihrem System laufen lassen kann. Also deswegen glaube ich, dass denen im Konzept schon so ist, dass sie ihre Software zwar als guten Add-on finden, wer darauf Lust hat und dass es schon Mehrwert ist, weil sie, wenn sie nur das Laptop verkaufen, dann ist es natürlich auch irgendwie, dann würde Apple irgendwie groß von ihrem sozusagen Ansehen verlieren, weil das gehört ja auch dazu. Aber sie gewinnen natürlich einfach einen neuen Markt dazu von Leuten. Also es muss ja gar nicht die temporären Leute sein, so was ich meinte mit Spielern und sowas, die einfach mal zeitweise Windows spielen wollen, sondern es ist ja auch möglich, dass Leute sich das Notebook holen und nur Windows betreiben, weil sie sagen, irgendwie Windows finde ich einfach besser. Und ich weiß gar nicht, wie der Stand von Linux und sowas ist, ob der auch schon auf der neuen Hardware von Apple läuft, oder?
Zumindest Ubuntu lässt sich booten, habe ich
Lässt
neulich
sich booten,
gelesen, ja.
okay. Und ja, aber das war dann deswegen ganz spannend. Also
Also man kann einfach sagen, dass sich die Plattformen einer Apple und einer Intel, Wintel, na, sich einfach insgesamt angenähert haben. Also es wird
bitte
jetzt
ja
nicht mehr
nicht.
der große Unterschied, na, zwischen denen gemacht.
Genau. Ich habe dann auch mal, das Interessante bei solchen Sachen sind ja auch immer, wenn man mal dann so sieht, die Analysten, die dann immer meinen, sie müssen irgendwie die Zukunft voraussagen. Und es gab dann auch Leute, die da jetzt schon als Startbegriff, wie das soll wirklich ein Frontalangriff gegen Windows im Endeffekt werden. Ne? Also der nächste Schritt wäre dann zum Beispiel, das gar nicht mehr wahlweise zu booten, sondern sozusagen in der virtuellen Maschine innerhalb von macOS auszuführen, die dann sehr performant ist, dass man es wie, als ob man es direkt gebootet hätte, so dass dann irgendwann die Leute sagen, ich brauche eigentlich sowieso überhaupt gar nicht nativ mehr ein Windows da drauf oder so. Ich kenne leider Steve Jobs nicht persönlich, deswegen kann ich ihn nicht anrufen und fragen, was wirklich die Strategie dahinter ist. Ich denke auch, es ist nicht wirklich, also sie öffnen nur neue Märkte sozusagen damit und zerstören keinen ihren, also zerstören nicht ihren jetzigen Markt damit.
Zumindest die Börse hat ja positiv reagiert. Also als diese Meldung rauskam, dass Bootcamp als Produkt Windows auf Apple Macintosh Architekturen erlaubt, beziehungsweise auf Intel basierenden Geschichten erlaubt, ist der Börsenkurs ja gerade mal gestiegen. Also heißt es das ja, dass die Leute davon ausgehen, dass es erstmal einen positiven Effekt hat. Und in einem Jahr werden wir darüber philosophieren, ob das auch so eingetreten
Und
ist.
das für ein nicht supportetes Tool.
Ja,
Ich meine, die Firma,
was heißt das denn? Also, Sie haben das
das,
jetzt
das heißt, Sie
rausgebracht?
können das runterladen, Sie können es anwenden.
Ja.
Wenn was kaputt geht, ist es nicht unsere
Okay,
Schuld.
ja. Aber das wird aber weiter gepflegt.
Kann man von ausgehen.
Ja, das dann halten sie, werden sie wahrscheinlich machen, denke ich auch. Aber es ist halt nicht so, wenn du jetzt irgendwas funktioniert dann in deinem Windows, was du gebootet hast, nicht, kannst du nicht irgendwie dann sagen, Mensch, hier, das geht nicht oder so. Und ja, wo wir bei Betriebssystemen sind, irgendwie nochmal eine ganz kleine Anekdote. Dann, Anekdote ist eigentlich falsche Meldung. Mal wieder auf die BSD-Ecke zu kommen. Da fand ich jetzt ganz interessant, es hat jetzt irgendwie, Real ist ja sozusagen im Moment noch im Internet so ein Standard, der gern von vielen Leuten benutzt wird, die halt mehrere Betriebssysteme unterstützen wollen. Und jetzt ist es so, dass dieser Real Player, also das ist vor allen Dingen für Audio-Video, bis jetzt auch, also eigentlich von der Firma nur für Linux angeboten wurde, dass aber die BSD-Leute sozusagen so eine Emulationsschicht darunter gebastelt haben, dass der auch unter BSD lauffähig ist. Und eigentlich, das war Flash, glaube ich, nicht? Ich bringe das gerade ganz
Ja,
durcheinander.
Flash, aber
Flash, das war gar nicht
Mail
für die. Ja,
gab es auch.
okay. Also jetzt vergesst mal, tauscht mal jetzt meinen Real gegen Flash. Es ging eigentlich um Flash, das ist eigentlich auch so ein Plugin. Und jedenfalls haben die BSD-Leute sich jetzt nochmal die Lizenzen von diesem Flash-Plugin oder Flash-Player genau angeschaut und festgestellt, dass Macromedia da eigentlich sagt, dass es nur sozusagen unter den supporteten Betriebssystemen von denen also laufen soll. Und haben das deswegen jetzt einfach wieder aus BSD rausgeschmissen. Das heißt also, dass Flash-Seiten eigentlich also so nicht mehr unter BSD zu betrachten sind.
Außer das macOS.
Macht mich wahnsinnig ärgerlich, also ärgert mich wahnsinnig, weil ich also FreeBSD eigentlich auf dem Desktop einsetze und dieser Flash-Support, der eben über diese Linux-Emulationsschicht läuft, ist Flash 6.0, nee, 8.0 ist glaube ich das ganz aktuelle. Ne?
Ja, 5, oder die 8.5
von User kommen. Genau, ja. Und unter BSD gibt es halt nur diese Flash 7-Geschichte, die über diese Linux-Emulation läuft und die ist also dermaßen instabil, dass es mir immer den Browser runterreißt, wenn ich irgendeine Flash-Seite aufrufe und diese ganzen neuen Flash-Geschichten sowieso nicht nutzen kann. Und ich verstehe diesen Anbieter, Adobe macht Flash, oder?
Also, ja, ich glaube, Adobe hat ja Macromedia oder umgekehrt gekauft. Ja. Einer von beiden hat sich irgendwas gekauft. Jedenfalls hat es eine unheimliche Konsolidierung in dem Grafikmarkt gegeben, also in den Grafiksoftwaremarkt. Also
es wäre so einfach für die, eine BSD-Unterstützung herzustellen. Die haben die Sourcen da liegen. Ich glaube nicht mal, dass da großartig was anzupassen wäre.
Da kann man nur auf die freie Version warten. Es wurde jetzt ja nochmal ein Anlauf gestartet, eine freie Version anzubieten, die dann ganz unabhängig von dem kommerziellen Produkt läuft. Aber ich muss sagen, außer Spezialanwendung ist Flash doch eh totaler Müll.
Ja, natürlich ist das Müll, aber es gibt viele Seiten, die brauchen das einfach irgendwie.
Es gibt auch massig Seiten. Ich meine, da sind wir, das müssen wir glaube ich nicht unterhalten, dass wir da nicht so begeistert sind von der Technik Flash an sich, dass sie halt einfach nicht, wie sie Technik aufgebaut ist, sondern dass einfach die Verfügbarkeit sehr in den Händen einer Firma liegt. Aber sie ist leider ja, ich finde auch ein wachsender Zwang immer mehr, das zu haben. Also ich meine, das kann ja jeder mal zu Hause ausprobieren, wenn er sich mal 3 Wochen lang ohne einen Flash-Player irgendwie Seiten besucht. Es gibt Seiten, die man gar nicht weiter besuchen kann. Ne? Also
die ganzen Videoseiten, die jetzt aus dem Boden sprießen
zum Beispiel. Und das Interessante dabei ist, es gibt ja auch so gerade mit Leuten, die sehr begeistert von Flash sind, weil es auch bestimmt ein paar nette Features bringt, die auch so Web 2.0 und noch nicht bringen kann sozusagen.
Was kommt zum Beispiel?
Machen wir gleich.
Sag mal ein Beispiel. Ich möchte ein Beispiel.
Ja, Video zum Beispiel.
Ja, genau. Genau das sind die beiden Punkte, Video und Audio, die mir einfallen, die man mit
Flash machen kann. Ich glaube schon auch, dass du diese, also die interessieren mich jetzt nicht, aber so bestimmte Online-Spiele, ich glaube, das würdest du nicht so sauber irgendwie mit Ajax und sowas in der Geschwindigkeit hinkriegen, ganz ehrlich nicht. Also ich glaube, da kann man massig Beispiele bringen, dass es schon...
Ich erwarte von diesem SVG, diesem Vektorformat, noch einiges.
Ja, genau, aber das, glaube ich, dauert noch richtig lange, bis der irgendwie sich durchsetzt.
Aber ansonsten ist Audio und Video eigentlich eine Killer-Anwendung für Flash.
Ja, wobei das ja dann, das ist relativ neu, ne? Also im Moment war es ja meistens um sozusagen dynamische Menüs und solche Sachen zu
machen. Ja, aber das ist doch eine totale Fehlanwendung von Flash.
Also ja, also mit denke ich auch, sehe ich auch so. Ich wollte eigentlich gerade was anderes sagen. Also wenn Leute, die sehr begeistert von Flash sind, behaupten immer, und ich weiß es nicht genau, weil ich da noch keine Zeit und noch keine Lust wirklich hatte, mich darum bis jetzt zu kümmern, dass das relativ alles offengelegt wurde, wie das Format dieser Dateien ist und wie das auch die Virtual Machine, die das sozusagen ausführt, der Interpreter. Und eigentlich würde mich mal interessieren, wie weit wirklich sozusagen irgendwie das für jemanden nachprogrammierbar ist, so ein Flash-Player. Und also nicht nur, dass die Dokumentation frei ist, sondern wie weit davon auch irgendwie sozusagen lizenzgebührenfrei das Ganze ist. Das sind ja auch mal zwei Paar Schuhe. Ich kann einerseits sagen, so sieht das Verfahren aus, ihr dürft das irgendwie nachvollziehen, aber sobald ihr irgendwie Software da rausbringt, müsst ihr mir Lizenzgebühren zahlen. Das weiß ich alles gar nicht. Das ist irgendwie noch so eine große Wissenslücke bei mir, die aber immer ganz interessant ist, weil das immer so jetzt ganz häufig kommt. Also die müssen relativ viel offengelegt haben von ihrem Verfahren. Also früher hatten die das alles, da hatten sie nur den Player rausgebracht und gesagt, wer Flash also darstellen will, der muss sich halt unsere Entwicklungsumgebung kaufen und kann das dann darstellen und scheinen das ja jetzt schon auch zu öffnen. Aber wie weit das wirklich so ist und ob es wirklich machbar ist, dass man jetzt zum Beispiel irgendwie einen Player nachschreiben könnte, der Flash 8, also sagen die gleichen Möglichkeiten wie Flash 8 hat, würde zum Beispiel bei diesem Videocodex, glaube ich, schon nicht funktionieren. Auf jeden Fall nicht bei dem neuen von On2, diesen VP6, den sie da eingebaut haben.
Aber ansonsten wird das doch ganz einfach laufen. Entweder existieren Spezifikationen, das heißt Papiere, was Flash macht, und jemand würde das nachprogrammieren. Oder zweite Möglichkeit, es existiert keine Dokumentation. Dann muss jemand über Reverse Engineering eine Dokumentation schreiben. Und dann ein zweiter, der aber eine andere Person sein muss, das nachprogrammieren.
Genau, wobei man sagen muss, dass bei uns zum Beispiel in Deutschland Reverse Engineering nur erlaubt ist, zum Zwecke der Interoperabilität. Also um irgendwie Systeme aneinander zu knüpfen. Das heißt, im Endeffekt, die Idee dahinter war, ihr habt irgendwie bei euch in der Firma irgendein altes System, das wird immer noch benutzt, aber mit Windows XP funktioniert die Client-Software nicht mehr. Das heißt, dann könntet ihr dann gucken, wie kann ich eine neue Software schreiben, die da rankommt. Oder halt, ja genau, also eigentlich ist das der einzige Grund, also um sozusagen irgendwie da was ranzuflatschen. Deswegen, ich glaube nicht, dass es eigentlich erlaubt wäre, so einen ganzen Player reverse zu engineeren und zu sagen, also wirklich einen Inhalt. Das ist, glaube ich, schon zum Beispiel auch schon bei uns jetzt verboten. Da bin ich mir jetzt auch nicht. Wir sind ja alles mal keine Juristen, deswegen ist das immer so ein bisschen problematisch. Ja, also ihr merkt, wir sind alles nicht so große Freunde von Flash. Und
deswegen Norbert, ich noch
wird jetzt auch kein Flash mehr gucken können.
Nee, das, ja, ich habe ja. Einen Umweg bin ich ja gegangen, kurzfristig, aber dazu vielleicht ein andermal. Ich habe nochmal eine Frage, und zwar sagtest du, dass du Audio und Video als das Killerformat für Flash siehst. Warum eigentlich? Also wir haben ja freie Audioformate, wir haben freie Videoformate oder eben auch nicht freie Videoformate, freie Audioformate. Aber warum braucht man dazwischen einen Player, der das Ganze über Flash abwickelt? Also für mich ist das ein Umweg. Also der macht Sachen einfacher für Endbenutzer, weil sie dann keine Player-Software zusätzlich installieren müssen. Aber grundsätzlich, finde ich, ist es ein falscher Weg, der gegangen wird.
Ich sehe das auch so. Ja. Eigentlich ist das, wenn man sich das mal anschaut, was in Flash angeboten wird, kann ich das nur darauf auf Audio und Video zurückführen. Alles andere müsste man eigentlich mit einer guten Techniken auch so hinbekommen. Aber ja, im Browser Audio abspielen?
Ja, nur über Zusatztools.
Ja, ja, aber ich glaube, das lockt schon viele Content-Anbieter. Die Idee sozusagen, also gerade viele Statistiken, die sich mit diesem Audio-Video beschäftigen und die sich mit zusätzlichen Plugins beschäftigen, da steht natürlich, wenn wir jetzt mal Windows Media irgendwie außen vor lassen, weil irgendwie sowieso irgendwie über 3/4 der Rechner mit Windows im Internet rumsurfen, und da der Windows Media Player dabei ist, Flash sehr gut aus und während sozusagen alle anderen dann abgeschlagen sind. Und ich glaube, das ist schon einfach erstmal reizvoll. Also einfach, das hat ja schon jeder, auch wenn es zum Beispiel gar nicht stimmt, weil diese Flash-Sachen, die Windows XP mitliefert, das ist Flash 6 oder sowas. Also das sagen diese Statistiken nicht. Die sagen nur, 90% der Leute haben auch schon Flash-Stoff. Dass das eine total veraltete Form ist von Flash, ist ja dann auch egal. Das Zweite ist, ich weiß zum Beispiel, dass es irgendwie manche Leute sehr begeistert hat, irgendwie ist, wenn man sich Videos zum Beispiel anguckt im Internet, dann lädt er ja immer eine bestimmte Anzahl von Informationen vor, bevor er anfängt, das zu zeigen. Und die klassischen, ich nenne die jetzt mal die klassischen althergebrachten Firmen Windows Media, QuickTime und Reel, zeigen erstmal nichts an. Da steht dann Buffering und dann dauert das irgendwie 10 Sekunden. Flash-Video läuft so, dass er ganz einfach erstmal nur ein Bild, ein Standbild rüberhaut. Dann siehst du schon mal, oh, und dann buffert er. Also das sind zum Beispiel so Kleinigkeiten, die manche Leute einfach super finden, weil dann irgendwie für den User klar ist, hier passiert was. Jetzt dauert zwar kurz was, aber ich sehe schon das erste Bild. Also das sind ja keine Techniken, die anderen nicht auch irgendwie also in ihren Player integrieren können. Aber das ist zum Beispiel so eine Sache, die ganz, also manche Leute einfach zur Begeisterung bringen, dass es jetzt erstmal nicht erstmal 10 Sekunden dauert, bevor irgendwas auch passiert auf der Seite, sondern dass es dann sofort da ist. Ist ja ganz interessant, bei Audio-Video, wenn man das wirklich streamen will, war bis jetzt ja großenteils dieser Flash Communication Server notwendig, der zu horrenden Preisen angeboten wird. Da habe ich letztens jetzt ganz interessanterweise, da hat jemand ein PHP-Modul geschrieben, dass man das ganz normal über HTTP, und das Besondere zu Streaming im Gegensatz zu dem normalen Download ist, dass man wirklich auch springen möchte im Video. Man möchte ja vorspulen, zurückspulen. Das ist mit diesem klassischen Progressive Download so, als ob ich, wenn ich das Video einfach nur auf meinem Webserver lege, nicht machbar. Über dieses PHP-Modul, was man einbauen kann, kann man dann auch über normales HTTP ausliefern, raus, also so rumspringen. Und das wird jetzt interessant, weil wenn das sich durchsetzt, dann geht natürlich das Konzept mit diesem Communication Server von Adobe sozusagen irgendwie jetzt gerade ein bisschen den Bach runter, weil der Player ist umsonst verfügbar, und ich glaube, die haben schon ein bisschen drauf gebaut, dass diese Videosachen, dass man, wenn man das ordentlich streamen will, sich immer deren Communication Server kauft, und der ist also wirklich absurd teuer. Jetzt wollte ich auch nochmal zu meinem Reel retten, mit dem wir angefangen haben, warum ich eigentlich irgendwie auf Reel hängen blieb. Das zweite war nämlich irgendwie um unsere Exoten-Betriebssysteme, die aber sehr gut sind. Irgendwie, also BSD hatten wir jetzt gerade den Flash-Player, den es jetzt nicht mehr, also wenn man BSD sich installiert, leicht zu installieren ist. Reel hatte jetzt angekündigt, dass sie eigentlich keine Zukunft groß in Linux mehr sehen, wenn Linux nicht DRM, also Digital Restriction Management, irgendwie unterstützen. DRM ist das, was ihr, wenn ihr bei iTunes Lieder kauft oder über Music Load oder über Schieß mich tot, entweder wenn es dann im WMA-Container oder WMV oder halt irgendwie diese iTunes-Format, dass ihr sozusagen nicht einfach ein Lied habt, was ihr hin und her kopieren könnt und überhören könnt, sondern dass da innerhalb so ein Container rum ist, der überprüft, dürft ihr es auf diesem Rechner hören, dürft ihr es überhaupt nochmal hören oder durftet ihr es nur zweimal hören, dürft ihr es brennen. Und da sagt halt Real, die halt bis jetzt auch immer nativ für Linux einen Player rausgebracht haben, aber auch nur für die 32-Bit-Version, das muss ich jetzt mal als 64-Bit-User mal sagen, da habe ich auch keinen Flash-Player und so, auch wenn das immer alles für Linux verfügbar sein soll, das läuft nur unter einer 32-Bit-Umgebung. Dass sie sozusagen ankündigen, irgendwie für Linux sehen sie da nicht groß mehr Interesse oder dass sie sagen, es hat irgendwie keinen Sinn, da groß weiterzuentwickeln, wenn Linux nicht anfängt zu sagen, wir wollen bitte DRM haben. Im Kern. Und das muss halt immer im Betriebssystem, muss nicht, aber damit es sinnvoll funktioniert, muss das Betriebssystem bestimmte Funktionalitäten zur Verfügung stellen, damit man es nicht ganz so einfach umgehen kann. Und
ja, ich hoffe ja nur, dass der Real-Chef das ganz ernst meinte. Dann würde ich nämlich mal sagen, schön, dass es unter Linux noch kein DRM gibt. Na, ich hoffe, das bleibt auch so, weil dann ist das nämlich die Plattform meiner Wahl, damit ich diesen DRM-Mist nicht mitmachen muss.
Es gibt aber auch ja positive Gegenbeispiele, also wo wir gerade bei BSD waren, die Firma Sun hat gerade verkündet, dass es jetzt ein natives Sun-Java-SDK gibt.
War der auch auf Blackdown bis jetzt angewiesen, oder?
Genau, auf Blackdown und auf so eine gepatchte Sourcengeschichte, die da kam. Aber es gibt jetzt eine native Version von Java für die BSD-Plattform, um da eben auch Java-Programme ablaufen zu lassen, zu erstellen etc. Das ist eine sehr, sehr positive Nachricht.
Ich komme ja mit Java hauptsächlich immer in Kontakt, wenn ich im Web browse, für Leute, die halt irgendwie ihre Navigation oder sonstige Gimmicks nicht über Flash oder anderen Systemen, sondern über Java lösen wollen.
Oh, wow, gibt's das noch?
Und das trifft man immer mal wieder an. Und das Interessante dabei ist zum Beispiel auch, es gibt zwar relativ lange jetzt für Linux mit 64-Bit-Linux, Java, aber die haben nie ein Plugin für den Browser mitgebracht und deswegen bin ich auch schon jetzt relativ lange bei Blackdown, das ist eine Alternativimplementierung von Leuten, die sozusagen nach den Spezifikationen das versuchen nachzuprogrammieren und die bringen ein Plugin mit und ich muss sagen, ich wüsste gar nicht, warum ich mehr die Originalzahlen nehmen muss. Aber deswegen sage ich, ich bin jetzt nicht so ein Java-Profi, wahrscheinlich jetzt die ganzen Java-Profis draußen irgendwie würden mir wahrscheinlich erzählen, warum die Sun vielleicht besser ist. Fand ich nur ganz interessant, also weil du das jetzt sagst, das wäre neu, aber ich bin sehr zufrieden mit der Blackdown Java Virtual Machine.
Ja klar, die hat funktioniert, aber die war also zumindest für die BSD-Plattform nie auf dem aktuellsten, besten Stand, wie sie hätte sein können, wenn sie nativ von
Sun. Ja klar, die müssen natürlich immer warten, bis Sun die Spezifikation rausbringt, ne? Also wenn die das...
Damit kann man leben, aber als Softwareentwickler nicht unbedingt.
Ja, das ist ja auch ein großer Diskussionspunkt innerhalb der Java-Gemeinde, wie sozusagen, ob das nicht doch zu...
Das muss alles überhaupt gar nicht so sein, wie es ist.
Ja. Aber deswegen, also es waren jetzt mehrere Meldungen, glaube ich, dass doch irgendwie nach dem Wachstum der alternativen Betriebssysteme wieder im Moment ein kleiner Rückzug in manchen Bereichen stattfindet. Und ich glaube, wir machen jetzt mal wieder ein bisschen Musik und dann geht es weiter mit unserem Kesselbuntes. Ihr hört den Nerd Alert auf dem FSK.
I alles, was dir bleibt, ist dieses Zimmer. Sie war wieder verschwunden, als du kamst. Du hast ihre Kraft maßlos überschätzt und deine Welt in ihre Hand gelegt.
Da sind wir wieder beim Nerd Alert. So, ich glaube, in der letzten halben Stunde wollten wir jetzt so ein bisschen verschiedene kleine Fetzen aus unserem Riesenfundus voll über Patente, Urheberrecht, Informationsgesellschaft.
Aus dem Gruselkabinett.
Genau. Und fangen damit einfach mal an. Jetzt, damit wir doch auch mal, nachdem wir Apple und wieder sowas hatten, Google fällt heute ein bisschen aus, aber Microsoft.
Oh, Google.
Microsoft mal bringen. Und zwar hat Microsoft natürlich auch wieder irgendwie mit Patenten auch immer sehr involviert. Nicht immer so, dass sie das gegen andere einsetzen wollen, sondern im Moment läuft schon seit Längerem wie eine Klage von einer Firma Eolas gegen Microsoft. Denn Eolas hat ein Patent mal angemeldet, ich weiß nicht genau wann, aber ein Patent, was relativ generisch beschreibt, wie man sozusagen in ein Programm ein anderes Programm einbindet, um was darzustellen. Und haben jetzt Microsoft verklagt, weil die mit ihrer Plugin-Architektur in ihrem Webbrowser genau dieses Patent verletzen. Und es scheint so zu sein, dass wahrscheinlich das ganz gute Chancen hat, also Erfolg, weil Microsoft jetzt gerade gestern oder heute, ich weiß nicht, wann sie, weil ich, da ich kein Windows nutze, wann die ihren Patch-Day hatten, also wo sie ihre Updates rausgebracht haben, im Zuge dieser Updates jetzt eine Modifikation an ihrem Internet Explorer rausgebracht haben, dass wenn so ein Plugin gestartet wird, erst ein Hinweisfenster kommt, wollen sie sozusagen, ich weiß gar nicht, was da steht, wollen sie das jetzt machen oder Achtung, jetzt startet das Plugin. Das Entscheidende ist, dass so ein, das ist nicht automatisch passiert, dass jetzt eine User-Interaktion dahinter ist, weil dadurch umgehen sie dieses Patent von dieser Firma Iolas, die Microsoft verwarnt haben. Und das Interessante dabei ist, Iolas ist natürlich jetzt morsch, weil ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die irgendwie je sonst was auf den Markt gebracht haben oder so. Und die sagen natürlich irgendwie, das kann ja wohl jetzt nicht sein, dass Microsoft unser Patent so umgeht. Die sollen doch gefälligst Lizenzgebühren zahlen. Und hat sozusagen sich jetzt ganz offiziell auch beschwert, dass das ja wohl so nicht sein kann und trotzdem Lizenzgebühren fällig werden, auch wenn sie einen anderen Weg finden. Ist einfach mal ein schönes Beispiel, dass auch so Firmen wie Microsoft immer irgendwie auch von also an bedroht sind von Patenten. Ich meine, die haben meistens selber ganz viel im Portfolio, dass sie da relativ locker sein können. Das sieht man auch darin, dass auch Microsoft zum Beispiel irgendwie ganz klar sich irgendwie positioniert hat und gesagt hat, dass wir Patente auch gegen Open-Source-Software rausbringen können oder gegen Linux. Der Hintergrund ist so ein bisschen irgendwie die angeblich die Klage, die die EU gegen Microsoft führt. Die EU-Kommission hat, wann waren das, vor drei Jahren oder so mal angefangen gegen Microsoft, weil sie einfach sozusagen durch das Bündeln dieses Betriebssystems mit zigtausend, mit dem Windows Media Player, mit dem E-Mail-Client, mit dem Telefonier-Client, sozusagen ihre Monopolstellung immer weiter ausbauen.
Vor allen Dingen mit dem Browser.
Und mit dem Browser. Und da laufen seit mehreren Jahren jetzt sozusagen die Klage, die EU gegen Microsoft. Und da haben die jetzt zum Beispiel ganz direkt gesagt, sozusagen, irgendwie, dass wir auch bereit wären, sozusagen unsere Patente gegen Alternativsoftware, vor allen Dingen Open Source und
also freie grundsätzlich Software zu bringen. Grundsätzlich finde ich das ja ganz gut, dass die EU da Microsoft ein bisschen Druck macht. Die haben das ja auch geschafft, na, die dazu zu bewegen, ein Windows rauszubringen, wo der Windows Media Player nicht dabei ist. Aber was haltet ihr denn von der Erkenntnis, dass kein Mensch das kaufen wollte?
Ja, nee, ich denke, ja. das war, die haben ja noch andere Sachen gut gemacht. Also diese Version, das denke ich auch, das ist, was soll das? Also ich meine, wenn ich für das gleiche Geld, ich glaube, das war nämlich der Trick von Microsoft, dass sie einfach beide Versionen, glaube ich, zum gleichen Preis verkauft haben oder 5 Euro weniger das andere. Dann greift natürlich jeder zum anderen. Aber sie haben ja auch gefordert, und das ist zum Beispiel noch nicht erfüllt, das ist ein großer Streitpunkt noch im Moment, dass sie die Schnittstellen der Kommunikation mit Windows offenlegen müssen. Das heißt im Endeffekt, wie funktioniert deren dieses, ich weiß gar nicht, ob es um das neue CIFS schon geht oder ob es noch das NetBIOS-Verfahren ist, also
NetBIOS ist out. SMB und CIFS.
Genau. Und dass also, dass da zum Beispiel das offengelegt werden und lizenzierbar sein muss. Und zwar bezahlbar lizenzierbar für Firmen, dass sie da irgendwie Software, also sie sollen die Schnittstellen offenlegen. Da streiten sie sich im Moment noch, weil Microsoft da immer wieder was auf dem letzten Termin sozusagen veröffentlicht und das aber im Endeffekt gar nichts bringt. Also bis jetzt war es jedenfalls so, dass man nicht wirklich damit was anfangen kann. Deswegen würde ich jetzt mal diesen Browser ohne Media Player. Ich finde, man sieht, die Problematik ist ganz klar da bei Microsoft. Also, und die ist genauso für mich auch ganz klar da bei sowas wie Apple, die auch immer mehr Software mit ihrem Betriebssystem bündeln. Dass das natürlich für die Konkurrenten, also für Firmen, die mit einzelnen Produkten am Markt irgendwie leben wollen, immer schwerer wird, wenn natürlich so einer so ein ganzes Komplettpaket rausgibt mit Videoschnittprogrammen, Audioschnittprogrammen, Browser. Also eigentlich das, was man alles so E-Mail-Programmen, also so was, sagen wir mal, die Mehrheit einfach benutzt, wenn diese Software von vornherein dabei ist, dann ist es, auch wenn man, sagen wir mal, qualitativ bessere Software woanders schreibt, doch immer sehr schwer, das überhaupt zu platzieren, weil wer installiert sich dann zusätzlich noch was, auch wenn es vielleicht besser ist. Aber ich denke, man hat gesehen, das bringt nicht viel. Also zu sagen, Windows soll es ohne Media und ohne Browser geben, ich denke, es ist ein entscheidender, was ja auch gefordert wird, dass es sozusagen relativ leicht ist für andere Firmen, Grundfunktionalitäten in Windows zu übernehmen. Also dass man zum Beispiel, das war ja auch nicht selbstverständlich immer, ich erinnere mich, als der Internet Explorer damals versuchte, den Markt aufzurollen und jetzt auch geschafft hat in dem Sinne, jetzt fällt er Gott sei Dank wieder ein bisschen, aber da war es ja so, dass man zum Beispiel sehr schwer irgendwie einen anderen Browser als Default-Browser in Windows integrieren konnte. Das hört sich jetzt erstmal so an, was soll das, aber ist die Idee dahinter ist, wenn ich in meinem Dateimanager irgendwie auf meiner Festplatte eine .html-Datei habe und darauf doppelklicke, hat früher sich immer der Internet Explorer irgendwie gestartet, obwohl ich zum Beispiel vielleicht einen ganz anderen Browser haben wollte, Firefox, Opera, Lynx, ich weiß es gar nicht. Das ist, glaube ich, jetzt schon ein bisschen besser geworden. Aber es geht um solche Sachen genau. Also zu sagen, wie weit müssen die sich öffnen, damit überhaupt noch eine Konkurrenz möglich ist in dem Bereich.
Aber jetzt wurde Microsoft irgendwie verklagt von EOLA und ich meine, das ist doch eigentlich eher die Ausnahme. Normalerweise ist das doch so, dass die ganzen Firmen ihre Patente horten und sagen so, ja, das ist hier unser virtueller Besitz und verklagen sich dann gegenseitig, um dann sofort daraufhin so eine Patentaustausch Verträge zu machen. Und das ist doch eigentlich eher die Gefahr. Ich meine, das ist jetzt nur ein kleiner Sieg, dass Microsoft mal wegen Patente verklagt wurden.
Das Problem ist auch kein Sieg, weil sie scheinen ja ganz gut daran vorbeizukommen. Ne? Also das ist ja genau das, warum EOLAS jetzt schreit, Mensch, jetzt haben sie eine Technik entwickelt sozusagen, damit sie unser Patent nicht mehr irgendwie sozusagen benutzen und jetzt sind sie ja auch ein bisschen wurscht, dass das so einfach geht. Und sagen, ja, dennoch muss man doch irgendwie, müssen die doch Lizenzgebühren zahlen, auch wenn das jetzt nicht mehr genau. Ich denke, es ist ein Kampf an vielen Fronten. Also die Patente sind genauso wichtig, aber es gibt ja auch verschiedene andere Sachen. Es ist ja nicht nur Patente. Und ich meine, zu dieser ganzen EU-Microsoft-Sache ist ja sowieso auch interessant, dass zum Beispiel inzwischen jetzt auch die amerikanische Regierung sich da eingemischt hat und gesagt hat, also sie erwarten einen fairen Prozess sozusagen.
Ne? Aber bei uns ist doch hier Gesetz und das ist doch alles unabhängig. Da können wir doch gar nicht eingreifen.
Also das Schöne bei der ganzen Sache finde ich im Endeffekt, zeigt es ganz gut, also worüber da diskutiert wird, ist nicht Microsoft Vista oder sowas. Also da geht es um, glaube ich, Millennium, ne? Windows Millennium und sowas, diese Zeit. Das heißt, es ist noch überhaupt gar nicht beschlossen, was jetzt irgendwie, also das ist immer noch sozusagen am Laufen, das Verfahren, aber das ist sozusagen total zurückgerichtet. Und das ist ja auch das, was man bei Patenten sagt, dass das einfach so ewig lange dauert, auch wenn man im Recht ist sozusagen, bis man sein Recht bekommt, dass das irgendwie trotzdem, dass man über Jahre Sachen blockieren kann.
Willem, wollen wir nicht zum nächsten Thema übergehen? Ich kriege bei Patenten irgendwie mal so, da grummelt das bei mir.
Ja, dann wir können ja auch mal ein paar gute Sachen machen. Also nochmal abgeben zu Patenten. Gibt's es gibt eine neue, also erstmal, wir haben doch zwei Sachen müssen wir noch zu Patente kriegen. Ich gebe dir eine Gesichtscreme auch nachher, damit du deinen Plack wieder wegkriegst. es gibt einmal jetzt neu, ich habe die Adresse nicht im Kopf und ich habe hier keinen Internetzugang gerade. Wir schreiben sie auf unser Wiki www.nerdalert.de. Man kann jetzt das absurdeste sozusagen Softwarepatent des Monats wählen. Da war jetzt, diesen Monat hat gerade das Kontextmenü von Philips gewonnen. Also Kontextmenü ist das, wenn ihr auf irgendwo rechte Maustaste drückt und plötzlich so ein kleines Fenster auf und bietet euch anhand von dem, wo der Mauszeiger drüber war, irgendein abhängig davon irgendwelche Menüpunkte. Das soll angeblich ein Patent geben, was das genau abfängt von Philips. Philips versucht das runterzuspielen und sagt, nee, da ging es um eine bestehende Box. Aber wenn es mal wirklich vor Gericht käme, das ist bei uns ja noch gar nicht möglich bis jetzt, weil Software eigentlich nicht patentierbar sein soll, aber schon angemeldet wird beim Patentämtern. Und da gibt es auch jetzt nochmal wieder eine neue Gefahr. Wir haben letztes Jahr und vorletztes Jahr ganz viel darüber berichtet, weil dann wurde über die EU versucht, Softwarepatente einzuführen. Es war dann sozusagen erstmal jetzt ein kurzzeitiger Sieg der Patentgegner, die sagen, Software sollte nicht patentierbar sein. Das ist sehr absurd. Und da ist jetzt sozusagen, wird das fast wieder aufgemacht von den Patentbefürwortern.
Also zumindest der SAP-Chef neulich hat gesagt, die neue Runde ist eröffnet und man versucht jetzt auf EU-Ebene so eine Art generisches Patent, den genauen Begriff habe ich gerade nicht im Kopf.
Gemeinschaftspatent. Also es geht darum, dass man irgendwie das harmonisieren will. Also der Überbegriff ist, dass man sagt, Mensch, Europa ist ja eine schöne Vereinigung und gemeinsam, aber das Patentwesen ist ganz schön Ländersache und ganz schön bunt gemischt. Das eine, was man hier patentieren kann, kann man in England vielleicht nicht patentieren und umgekehrt. Und deswegen ist das sozusagen, das ist so der Überbegriff. Wir wollen das harmonisieren. Und darüber versucht man jetzt so ein Gemeinschaftspatent zu machen. Und ich glaube, die Gefahr ist vor allen Dingen, wenn irgendein Land jetzt sowas schon erlaubt in der EU, dann haben sie gute Chancen, das darüber zu kriegen. Und das weiß ich nicht, ob es ein Land gibt, was schon sozusagen in der EU Softwarepatente erlaubt. Aber auf jeden Fall, da werden wir euch weiter unterrichten. Das ist ein sehr spannendes Thema und ein sehr gefährliches Thema in meinen Augen. Und somit, glaube ich, war das jetzt mit Patenten. Und ich habe noch eine gute Nachricht.
Kann man da selber Patente einreichen bei einer Patent des Monats?
Ich denke doch, wenn du da was recherchierst, oder willst du selber eins anmelden?
Dann musst du ein bisschen Geld haben. Nur die Kleinigkeit von 30.000, 40.000 ja. Euro.
Für die ersten Jahre.
Genau.
dann unabhängig von Patenten, irgendwie ist ein Thema mir zu Augen gekommen, muss ich sagen, weil ich es gelesen habe im Internet. dass es jetzt eine Petition gibt, also neben dem Wählen dieser Softwarepatente gibt es jetzt eine Petition, dass freier Zugang zu Geodaten gefordert wird. Geodaten heißt im Endeffekt, sind das diese Daten, simpelstes Beispiel ist Stadtplandienste und sowas im Internet, Google Maps mit wirklichen Satellitenkarten, aber auch zum Beispiel Höhenkarten, Bergkarten, Seenkarten, alle möglichen Karten. Und das Interessante ist dabei, viele dieser Daten werden ja eigentlich im Endeffekt über Steuergelder, also jetzt wenn wir das mal für Deutschland betrachten, irgendwie finanziert. Also dass die Satelliten hochgeschossen werden, die die Fotos machen, dass die Vermessung irgendwie...
Straßenvermessung.
Und dass der Staat aber, wenn ich als Bürger sage, Mensch, ich habe das doch schon mit meinen Steuern bezahlt, dass ich ziemlich viel Geld bezahlen muss, wenn ich einfach mal so eine Karte von meiner Straße haben möchte oder sowas. Und das ist zum Beispiel, auch wenn wir gerne manchmal über Amerika schimpfen, in Amerika sieht das anders aus. In Amerika ist, glaube ich, so, dass diese ganzen Daten, die sozusagen über über staatliche Gelder finanziert wurden, ich glaube nicht sofort, aber spätestens nach einem Jahr der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden müssen. Irgendwie. Und da sind wir echt noch hinterher. Deswegen rufe ich euch auf, wenn ihr wollt, dass jeder irgendwie ohne dass ihr dann ständig TomTom oder was weiß ich, wie die ganzen Navigator Galileos oder was weiß ich, sondern dass ihr euren eigenen Navigator schreiben könnt und dafür auch irgendwie sozusagen das Kartenmaterial beziehen könnt, weil ohne Kartenmaterial bringt der Navigator nicht viel. Unterstützt diese Petition. Ich finde das eine sinnvolle Sache. Ich denke, wir haben es eigentlich auch schon finanziert, die Erhebung dieser Daten, und dann sollten wir sie auch kriegen. Denn wir sind der Staat.
Wir sind der Staat, ja.
Und die Adresse dazu, nenne ich jetzt nicht, die schreiben wir auch auf unser Wiki, also findet ihr unter nerdalert.de. Und finde ich eine gute Sache, hoffe ich, dass das irgendwie ein bisschen was anstößt und dass man an solche Daten umsonst, aber auch sonst auf jeden Fall relativ günstig rankommen kann, weil diese Daten werden auch immer wichtiger werden. Also diese ganzen Geolocation Service, glaube ich, nennt man die, also Sachen, die in deinem Umkreis dir irgendwas mitteilen will, sind natürlich viel leichter, wenn man das irgendwie als grafisch auch darstellen kann, wo die nächste Haltestelle ist oder wo ich mich befinde oder wo, was weiß ich was. Jeweils, wenn man irgendwas mit Karten darstellen muss, dass man da einfach sozusagen irgendwie als jeder Bürger auch was darstellen kann, weil im Moment ist es, es sei denn, ihr malt es euch selber, ist es eigentlich nicht möglich, irgendeinen Stadtplan zu nehmen, zu fotokopieren, ins Internet zu stellen oder auf irgendwelche Seiten zu nehmen und da Links zu werden, das ist risikoreich im Moment. Da sind auf diese ganzen Kartenmaterialien, die nicht vom Staat kommen, sind Urheberrechte drauf, die vom Staat kommen, kosten sehr viel Geld und die dürft ihr auch nicht einfach so ins Internet stellen. Also, ist eine super Sache. Haben wir noch andere Themen aus unserem Potpourri?
Wollen wir da noch mal einmal kurz Musik dazwischen schieben? Ich habe da nämlich ein super Stück entdeckt.
Super Stücke unterstützen wir auch immer gerne.
Okay, dann gehen wir mal los hier.
Advent doesn't touch me, so I can get my satisfaction. Push me, Advent doesn't touch me, so I can get my satisfaction. Push me, Advent doesn't touch me, so I can get my satisfaction.
push me and then just touch me so I can get my satisfaction.
Da sind wir wieder beim Nerd Alert hier auf dem FSK. Bevor ich es vergesse, sehe ich hier gerade vor mir einen kleinen Aufruf an alle Freunde des FSK. Am 23. April um 21 Uhr im Hafenklang im Goldenen Salon findet eine Tombola für den FSK mit viel Musik, Getränken, Spaß und guter Stimmung statt. Also hingehen, mitfeiern, Geld ausgeben. So, wir wollten noch mal ganz kurz über auch was wir schon immer behaupten als Nerd Alert, nämlich irgendwie Daten sammeln, Begehrlichkeiten, ein paar neue Beispiele bringen. Und zwar wollten wir anfangen, es geht ja im Moment an 1000 Fronten, also wir hatten hier da ganz kurz nochmal Plug beobachten, Patente.
Plug.
Auch das Urheberrecht soll ja irgendwie verschlimmbessert werden, nenne ich das mal. Und zwar soll ja irgendwie so die Verwertungsgesellschaften von kulturellen Gütern wollen noch mehr Rechte haben und fordern halt relativ viel. Und unter anderem fordern sie zum Beispiel, dass wenn irgendjemand irgendwas in ihren Augen Verbotenes tut, nämlich irgendwelche Kulturgüter wie Musik oder Filme oder Bücher, ins Internet stellt und austauscht mit jemandem, es leichter haben, sozusagen diesen Mann zu verknacken, zumindest anzuklagen. Und das läuft im Moment noch so nach unserem Rechtssystem, dass sie über unser Rechtssystem gehen müssen. Also sie müssen sozusagen beim Staatsanwaltschaft irgendwie eine Klage gegen Unbekannt reichen und sagen, irgendjemand Unbekanntes mit dieser IP tauscht dieses Musikstück. Der Staatsanwalt kann dann sozusagen irgendwie beim Provider nachfragen und sagen, er müsste dann wer war denn das mit dieser IP zu dieser Zeit bei euch? Und über die Akteneinsicht, auch wenn der Staatsanwalt danach sagt, das interessiert uns nicht, dieses eine Stück, da werden wir nicht irgendwie auf strafrechtlichen Wege gehen, kann über zivilrechtlichen Wege immer noch die Musikindustrie oder die Filmindustrie oder die Buchindustrie diese Person dann einsehen. Also sie kann über die Akteneinsicht, kann dann der Anwalt von denen rauskriegen, wer war denn das, nachdem der Staatsanwalt dann beim Provider angefragt hat und sozusagen ihn dann direkt nochmal anklagen. So ist das Prozedere im Moment. Und das ist denen ja alles viel zu anstrengend. Deswegen wollen sie eigentlich, dass sie sofort beim Provider anfragen können. Also dass sozusagen Rechteinhaber direkt sagen können beim Provider, hier, diese IP, wer ist denn das? Und das Interessante dabei ist, dass auch unsere Regierung gar nicht so abgeneigt ist dieser Idee. So ein bisschen hin und her, aber eigentlich doch sich dem Druck ganz gut beugen und das jetzt in diesen, das ist ja jetzt so ein Vorschlag. Also das ist sozusagen, da geht es darum, um jetzt dazu, das war damals, als ich an die erste Korb, der Urheberrechtsnovelle, war schon klar, wir müssen noch einen zweiten Korb machen, um den geht es jetzt gerade und da geht es halt als ein Beispiel darum, ob dieser Passus drin sein soll, der sozusagen in unserem Rechtssystem massive Änderungen beinhalten würde, weil plötzlich irgendeine Firma bei einer anderen Firma einfach sagen kann, gib mir mal die Daten von der Person. Und ich finde das einen ganz schönen Skandal und will das eigentlich auch nicht. Und sehe andererseits auch schon wirklich neue Geschäftsmodelle entstehen. Und zwar, der Provider, woher soll er denn wissen, ob der Rechteinhaber auch wirklich der Rechteinhaber ist? Also wenn jetzt Kuno da anschreibt, und zwar im relativ gut formulierten Juristendeutsch, mit einer guten Briefkastenadresse, sagt, hier, diese IP um diese Zeit verletzt unsere Rechte, wir haben die Urheberrechte an diesen Sachen, kann der Provider das ja gar nicht nachvollziehen, ob das jetzt legitim ist oder nicht. Also der weiß es ja gar nicht. Der kann ja nur dann sagen, im Endeffekt, wenn das Gesetz so durchkommt, na gut, gebe ich euch die Adresse von dem, wer das war. Wenn man jetzt mal so ähnliche Fälle im Moment anguckt, so nämlich Massenabmahnung, also wo man genau weiß, der Mensch hat eigentlich nichts wirklich Schlimmes getan, aber wenn ich das an ganz viele solche Leute schicke und nur einen Prozentsatz sofort drauf anspringe und sage, okay, ich zahle dir eine Entschädigungsgebühr und mach das nie wieder, lohnt sich solche Geschäfte schon. Das haben wir bei dem Impressumspflicht mitbekommen und auch noch in anderen Bereichen im Internet. Also so eine Firma, so ein Kuno, sagt einfach, ich bin jetzt ganz digge im Rechteinhabergeschäft, schreibt den Provider an, sagt ihm hier, gib mir mal die Adresse von zigtausend Leuten, die ja in diesen ganzen Peer-to-Peer-Netzwerken und Webservern und IRC und von mir ist auch Newsgroups rausgekriegt hat, die IP-Adressen, kriegt dann eine ganze Palette von Adressen von Leuten, die irgendwas mal irgendwie reingestellt haben, ein Lied, ein Buch, einen Film oder auch ein Gedicht von sich selber und schreibt die einfach an und pauschal und sagt, hier, verletzt, so viel Geld, entweder ihr zahlt jetzt ein kleines bisschen Geld und dann lassen wir das Ganze sein, ihr gebt dann noch irgendwie eitel stattliche Erklärung, dass ihr sowas nicht mehr macht. Das würde ja genügen, wenn dann nur ein bestimmter Prozentsatz irgendwie sagt, oh Gott, ich habe Angst, das sieht alles so förmlich und ich bin mit einem Fuß schon im Knast, ich überweise das Geld. Also ich finde es einfach so, weil der Provider kann nicht unterscheiden. Der kann ja, wo soll er denn wissen, ob das jetzt wirklich legitim ist oder nicht? Also deswegen, eigentlich sträuben sich meine Nackenhaare, dass sowas überhaupt wirklich überlegt wird, sowas ins Gesetz mit reinzunehmen. Also dass einfach dann so ein Rechteinhaber, ohne dass es einfach ohne unser Rechtssystem direkt fordern kann vom Provider, gib mir mal die Personendaten aus.
Was mich dabei so fuchsig macht, ist, wenn man sich diese Industrie mal anguckt, die das fordert, mit was für Umsatzzahlen die operieren. Und die sind ja jetzt vor einigen Monaten wieder neu rausgegeben worden, was die im letzten Jahr verdient hat, die sogenannte Musikindustrie, wo es so 8 Major-Player gibt und ganz viele Independent-Labels, die da auch drunter subsumiert werden und die dann irgendwie laut losschreien und sagen, ja, wir haben schon wieder 5% weniger Umsatz oder Gewinne, wie auch immer, im letzten Jahr gemacht. Und wenn man diese Zahlen dann aufdröselt und feststellt, dass die Major-Player zwar Verluste machen, also immer weiter Marktanteile verlieren mit ihren Deutschland den Superstar und so weiter Geschichten, aber die ganzen Independent-Labels, die eben für offene Formate oftmals sind und ihre Künstler sehr individuell fordern, aber 15% mehr Umsatz machen, denke ich mal, sieht man, wohin die Reise geht. Also, dass die Musikindustrie zwar versucht, ihre Pfründe zu sichern, aber irgendwie nicht mehr versteht, wie sie das langsam auf die Reihe kriegen sollen und eben basierend auf der Vorratsdatenspeicherung, eben diese Sachen, die Wilhelm gerade beschrieben hat, versuchen dann ihre Umsatzzahlen weiterhin zu halten. Und
ja, ist ja eine interessante Nebeneinnahmequelle, einfach jeden, ja, der mal irgendwas macht, Geld noch Geld zu fordern, ist ja gut. Also ich muss sagen, ich finde das also schrecklich. Und auch Vorratsdatenspeicherung, das war ja auch wieder, das wäre der zweite Teil für Begehrlichkeiten. Irgendwie, es gibt ja neben dieser Baustelle noch die Baustelle, dass wir über die EU die Verpflichtung kriegen, mindestens ein halbes Jahr alle Kommunikationsdaten jedes Bürgers zu speichern. Also die sozusagen die Netzbetreiber dieser Dienste, sei es Telefon, sei es Internet, sei es Mobiltelefon, sollen mindestens ein halbes Jahr alle Kommunikationsdaten irgendwie speichern, deswegen Vorratsspeicherung. Und wenn auf Bedarf der Staat meint, Mensch, da war doch was, da gucken wir doch mal nach, müssen sie das aushändigen. Und also dann ist auch schon wieder so, wo wir eine Grundsatzsache haben. Also wir speichern erstmal von jedem und gucken später, ob das auch irgendwie was gemacht hat. Also nicht so wie heute, dass man sagt, jetzt den habe ich im Verdacht, jetzt beobachten wir den mal, sondern erstmal lass uns mal pauschal alles speichern. Und die Begehrlichkeiten in dieser Sache ist ja auch immer, wie es auch so ist, wenn Daten irgendwo gesammelt werden, das weckt einfach Begehrlichkeiten. Die USA haben auch schon angemeldet, obwohl das noch gar nicht umgesetzt ist in unser Gesetz, sagt die USA schon, oh Mensch, wenn ihr das aber macht, an die Daten wollen wir auch ran. Das finden wir ja spannend. Und ich meine, das muss man sich mal überlegen. Ich meine, die haben noch nicht mal irgendwie sozusagen, also die warten noch nicht mal, bis das bei uns irgendwie Gesetz ist, sondern bevor es überhaupt Gesetz ist, sagen die schon offen, da wollen wir auch ran. Und ich meine, dann wahrscheinlich haben sie auch gute Chancen, daran zu gehen, wenn ich mir die Passagiersachen angucke, dass die Passagierdaten von bestimmten Fluggesellschaften immer noch an die USA übertragen wird, obwohl unser EU-Gericht schon gesagt hat, das ist eigentlich nicht richtig. Ist es wirklich schlimm?
Da sind wir alle sprachlos.
Ja. Und deswegen behaltet eure Daten für euch, wenn sie sensibel sind und ihr sie nicht weitergeben wollt. Und beobachtet vor allem, was euch passiert und schaltet euch aktiv ein, dass wir nicht alles verlieren, was uns lieb und teuer ist.
Das hast du sehr schön gesagt, Willem. Dem schließe ich mich an.
Ja, natürlich.
So, das war wieder mal eine Folge vom Nerd Alert. Wir grüßen unseren fehlenden Nerd noch, der sich heute als Vater
ein Fork
entschuldigen muss.
Ein Fork.
Ja, genau, ein Fork. Es hat ein Fork stattgefunden. Und wir hoffen, dass er bei der nächsten Sendung wieder dabei ist und uns ein bisschen moderiert. Und ich danke fürs Zuhören. Wir steigen jetzt noch mit ein bisschen Musik aus der Sendung aus.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
yası var. Ezanda sesi değil yar yar burçak yası var. Bakmışlık değilsin kaç tarlası var. Aman da kızlar ne zor imiş burçak olması. Burçak tarlasında yar yar gelin olması. Eğdirme fesini yavrum kalkar giderim. Evini başına yar yar yıkar da giderim. İnkisar eyledim yar yar burça tekene.